Ja, guten Morgen. Ich glaube, das erste Mal dieses Jahr, dass ich hier bin, wenn ich richtig im Kalender geguckt habe. Ja, jetzt bin ich auch, gehöre ich auch zu denen, die nie Zeit haben, weil ich Rentner bin oder so ähnlich. Von dort her. Na, ich freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf, eure Atmosphäre genießen darf. Danke auch für den tollen Lobpreis, danke für die Zeugnisse, die doch immer da zeigen, dass Gott groß ist und wir doch einen guten Herrn haben. Und genau, ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen. Mir ist ja Gemeinde ein wichtiges Anliegen, auch wenn ich Gemeindeverantwortung ein Stück weit abgegeben habe, aber für den Bezirk und für die Region darf ich ja noch ein bisschen was machen. Es gibt mir heute einfach, dass wir uns gut geistig entwickeln, dass wir eine gesunde Lehre haben und ich glaube, da ist Gemeinde Jesu ja prädestiniert dafür. Ich möchte einen ganz bekannten Text lesen aus der Apostelgeschichte, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Und da steht, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten an. Und das finde ich in der Übersetzung echt schön, bei denen es fröhlich zugeht. Also wenn Christen sich treffen, ist es keine Trauerveranstaltung, sondern da ist Froh und Fröhlichkeit in unserem Herzen, weil der Grund unserer Freude ist ja Jesus, der höher, der größer ist als alle unsere Umstände. Und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. So mal der biblische Befund. Da würden wir uns ja freuen, dass der Herr jeden Tag dazu gibt. Und dass er viele Wunder und Zeichen tut. Aber Gott möchte das ja. Was ja aktuell auch heute nicht nur die Wahlen, sondern immer ein Thema ist, Jahr aus, Jahr ein, ist das Thema Gesundheit. Ist ja in aller Mund. Und wenn es um Gesundheit geht, nimmt ja auch die Ernährung einen großen Platz ein. Und wir wissen ja auch, dass es nicht nur darum geht, nur noch Äpfel, Birnen und Banane zu essen, sondern dass wir ausgewogen uns ernähren. Egal, ob man jetzt vegetarisch, vegan, mit Fleisch, ohne Fleisch, flexitarisch ernährt, es geht ja immer um die Frage, wie ernähren wir uns gesund? Und da hat ja auch jeder sein eigenes Konzept. Was die Wissenschaft weiß, ist, wir brauchen natürlich für alles eine ausgewogene Ernährung. Also nur Kaffee trinken wäre, glaube ich, auch nicht ganz so der Brüller, obwohl ich gerne Kaffee trinke. Oder nur Äpfel oder so. Also wir brauchen Spurenelemente, wir brauchen Proteine, wir brauchen Vitamine. Keine Angst, ich halte heute keinen Gesundheitsvortrag, da bin ich auch nicht der Richtige dazu. Es braucht bei allem die richtige Menge. Auch das Gesündeste kann zum Gift werden, wenn man zu viel davon nimmt. Und was es auch braucht, das lesen wir auch immer wieder, es braucht Bewegung. Und ich bin aber so froh, dass die Bibel sagt, dass das, was Gott geschaffen hat, ich auch genießen darf. Alles. Und das dürfen wir zur Ehre Gottes genießen. Und hier möchte ich jetzt die Brücke schlagen zu meinem eigentlichen Thema. Genauso ist es aber auch im geistlichen Leben. Man kann sich geistig gesund oder ungesund ernähren. Denn das Wort Gottes ist ja für uns Nahrung. In verschiedenen Bibelstellen lesen wir zum Beispiel, das Wort Gottes ist wie eine fette Beute. Oder, dass das Wort Gottes köstlicher ist wie Honig. Jetzt, ich bin kein Honigesser, also mich spricht das jetzt nicht so an, aber viele Leute, die gern Honig haben, die freuen sich darüber. Und die Frage ist ja immer, wie erkenne ich jetzt, ob ich mich gesund ernähre? Geistig gut entwickle. Weil man kann sich auch im Glauben ungesund entwickeln. Oder sogar erkranken, wenn wir falsch glauben. Sie haben gelesen in Apostelgeschichte 2,42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und was die Bibel ja auch immer, wenn sie von Gemeinde spricht, immer als Bild nimmt, ist ja unser menschlicher Körper. Die Gemeinde wird ja mit einem menschlichen Körper verglichen. Und das möchte ich heute gebrauchen, um ein bisschen deutlich zu machen, welche Merkmale es gibt, dass wir uns auch durch die Lehre der Bibel gesund und geistig entwickeln können. Wir wissen, Grundlage für gesunde Lehre ist primär mal die Bibel. In unserem Glaubensbekenntnis sagen wir glauben, dass die Bibel wörtlich inspiriert ist. Das ist ja so unsere Glaubensüberzeugung. Und in unserem Körper gibt, das haben wir jetzt bei dem Unfall von David gehört, uns, dass wenn was an der Wirbelsäule etwas nicht mehr gut ist, dann hängt es mit Stabilität zusammen. Also er kann nur noch sein iPad angucken, indem er flach liegt und nach oben guckt. Und so gibt unser Skelett in unserem Körper ja Stabilität. Ich hatte vor ein paar Tagen Rücken und ich weiß, wie das ist, wenn der Rücken zwickt und tut und du kannst nicht richtig ausstehen und jede Bewegung macht dir weh, dann denkst du, es ist schon gut, wenn das Skelett einigermaßen gut funktioniert, sonst wird es ungut. Und das haben wir auch in unserem Text gelesen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Also das heißt, die Apostel haben sich Zeit genommen. Die hatten noch keine KI, um das Wort Gottes zu studieren, darüber zu brüten, darüber nachzudenken. Und sie baten den Heiligen Geist, dass er ihnen ein Wort oder ein Gedanke für die Gemeinde gibt, den sie von Gott weitergeben könne, dass die Gemeinde weiterhelfen soll, ihr Leben zu führen und den Auftrag Gottes auszuführen. Und das Wort, das hier gebraucht wird im Urtext, dass sie darin blieben, hat die Bedeutung von mit Teil von etwas sein, sich hineingeben, festhalten an etwas, bereit sein, einer Sache die ganze Aufmerksamkeit zu geben, treu sein, mit der Sache bedeutend Zeit zu verbringen. Und ich möchte euch ermutigen, verbringt viel Zeit mit dem Wort Gottes, weil wir wissen, sein Wort ist seine Gegenwart. Also ich liebe das Wort Gottes. Das war die Einstellung der ersten Gemeinde. Man kann gesund und ungesund mit dem Wort Gottes umgehen. Ich möchte ein paar Beispiele dazu nehmen, dass es ein bisschen lebendig wird. Was meint man damit? Ihr wisst, in der Bibel steht, dass Gott Liebe ist. Das freut uns, super. Halleluja. Er liebt mich. Brutto. Mein früherer Pastor hat gesagt, man muss die Menschen brutto lieben. Und er hat gemeint, man muss sie lieben mit ihren Stärken, was natürlich in Nahe nicht vorkommt, und mit ihren Schwächen. Und dann können wir aber auch feststellen, dass Gott auch ein strenger Gott ist. Ja, was ist er jetzt? Ist er Liebe oder ist er streng? Oder ist er beides? Aber ein Merkmal von falscher Lehre wäre, dass man eine Wahrheit oder nur den besonderen Teil von einer Wahrheit lehrt. Oder einen Teil betont und den anderen außer Acht lässt. So entsteht falsche oder ungesunde Lehre oder sektierische Lehre. Wir brauchen eine Balance im Wort Gottes. Wir wissen, dass Jesus unser Freund ist und trotzdem ist er ein heiliger Gott. Viele von uns haben ja Kinder. Gehe ich davon aus? Und wir erziehen ja auch unsere Kinder im Glauben an Jesus Christus. Und dann habt ihr als Eltern ja sicher auch mal gelesen, dass man Kinder züchtigen soll. Habt ihr sicher auch gelesen. Steht in den Sprüchen. Manchmal wird es auch in den Medien aufgegriffen. Und die Frage ist ja, wie gehen wir mit diesem Wort um? Ich weiß ja nicht, was ihr assoziiert, wenn ihr das Wort züchtigen hört. Hört sich eher nicht so prickelnd und gut an. Aber so wie wir, was wir assoziieren, legen wir unsere Vorstellung fest, was das Wort bedeuten könnte. Aber wichtig ist, dass wir ins Wort Gottes schauen. Was meint die Bibel, wenn sie von Süchtigen spricht? Da gibt's das ist ein hebräisches Wort, das wird im Buch der Sprüche gebraucht. Das Wort Süchtigen hat nicht die Bedeutung von körperlich schlagen. sondern es bedeutet so viel. Und auch uns spricht ja der Herr zu, wenn der Herr liebt, den züchtigt er. Da erschrecken wir erst mal. Aber in dem Wort züchtigen steht eigentlich zu lehren. Ist doch super, wenn Gott mich lehrt, wenn er mich instruiert, wenn er mir Dinge beibringt. Es kann aber auch im ernsteren Sinn bedeuten, zu stoppen, Grenzen aufzuzeigen. Ich bin froh, dass das Wort Gottes uns Grenzen aufzeigt. Ich bin froh, meinen Eltern dankbar, dass sie mir Grenzen aufgezeigt haben. Als Teenager fand ich das nicht immer cool. Aber sie wussten, da müssen sie eine Grenze ziehen. Und es ist doch auch gut, wenn Gott sagt, hey Thomas, wenn du das machst, kommt es nicht gut. Das macht er, weil er ein ernster Gott ist und weil er mich liebt. Da sagt er, hier, stopp. Kann auch mal heißen, zu bestrafen. Aber wenn wir unseren Kontext von Süchtigen nochmal anschauen, dann bedeutet es für die meisten Leute körperliche Strafe. Aber das meint das Wort nicht. Also ich habe noch nie verstanden, wie man mit Schlägen Dinge lösen kann. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr dürft darüber anders denken. Und ihr wisst ja auch, dass Liebe sehr viel über Liebe spricht. Und auch die Bibel, wenn sie von Liebe spricht, spricht die Liebe auch viel über Erziehung. Und die Bibel spricht davon, dass wir unsere Kinder, dass wir Gott lieb machen sollen. Nicht so, wenn das der Heiland sieht, dann, sondern, sondern wir dürfen unseren Kindern von Gott erzählen, wie er ist, wie er denkt, ihn zu klären, warum es Grenzen im Leben gibt. Kann auch mal sein, auch ich durfte als Kind Strafen erfahren, aber das haben meine Eltern aus Liebe zu mir getan. Aber wir wissen auch, dass Strafe an sich die Kinder nicht oder nicht zu guten Menschen macht. Und mit der Strafe oder mit gutem Menschsein komme ich auch nicht in den Himmel. Wir kommen ja nicht in den Himmel durch gute Taten. Ich weiß, wir sind in einer leistungsorientierten Gesellschaft, da muss man was leisten. Ich leiste, deshalb bin ich. Aber deshalb komme ich nicht in den Himmel. Ist natürlich gut, wenn man gute Taten macht als gläubiger Mensch, keine Frage. Aber es bringt uns nicht in den Himmel, sondern wir kommen in den Himmel, wenn wir zu Jesus Christus umkehren, ihm vertrauen und sein Werk am Kreuz und seine Gnade in unser Leben kommt. Und wir wissen, wir kommen nicht durch unseren Verdienst in den Himmel. Wenn wir das verstehen, und wenn ich eine Beziehung zu Christus habe, werden wir doch aus Respekt vor ihm, aus Liebe zu ihm, uns von ihm verändern lassen. So leben, dass sich unser Leben verändert. Wir beten ja, und das beten wir ja nicht nur fromm, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen, dass wir in sein Bild umgestaltet werden wollen. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir ganz viel Luft nach oben. Also ich zumindest schon. Die Frage ist immer, was würde Jesus tun? Und die Frage ist doch, wer oder was verändert uns? Da reicht doch unser Bemühen nicht alleine, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, der in uns lebt und unser Leben verändert, um aus uns andere Menschen zu machen. Abschließend zu diesem ersten Gedanken, ungesund bezüglich der Lehre ist, wenn sie extrem, wenn sie einseitig ist. Und so eine Lehre kommt immer an die Grenze, oder was man da feststellen kann, es ist der Versuch, den Menschen von außen zu verändern. Wenn du das tust oder nicht tust, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so der Maßstab oder das, was man sehen kann von einseitiger Lehre. Aber der Einzige, was uns verändert, ist doch eine Begegnung mit Jesus. Und das wünsche ich uns, dass Jesus uns heute Morgen berührt und anrührt, dass er in unser Leben hineinspricht und uns dann verändern kann. Eine Begegnung mit seiner Liebe, mit seiner Klarheit, mit seiner Heiligkeit, um mit ihm auch in Gemeinschaft zu leben. Wir sagen ja sehr oft, dass wir Qualitätszeit mit unserem Ehepartner verbringen sollen. Ich möchte aber auch sehr ermutigen, Qualitätszeit mit Jesus zu verbringen. Wo wir Zeit für Jesus haben, wann er hat eben Zeit für uns und einfach von ihm hören. Im Psalm 119, Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Also ich kann mir nicht einzelne Dinge, ich habe ja auch meine Lieblingsbibelstellen. Und es gibt auch Dinge, die stehen im Wort Gottes, die, wenn es nach mir gehen würden, die dort nicht stehen. So. Herr, das Geduld, eine Frucht des Geistes, das ist jetzt nicht unbedingt so mein Thema. Das ist schon mein Thema, aber nicht unbedingt meine Stärke. Mir gehen Dinge immer viel zu langsam. Und Paulus gibt uns auch einen guten Schlüsselvers mit. Gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Also der Glaube soll frei sein von Heuchelei. Und wisst ihr, vor Gott kann ich eh keine Maske aufziehen. Da kann ich mich auch verstecken in die dunkelste Kammer. Beschreibt ja der Psalmist, gehe ich ganz hoch, bist du da? Bin ich ganz unten, bist du da? Also brauche ich nicht heucheln. Und unser Glaube darf echt und authentisch sein, weil dann unsere Mitmenschen unseren Glauben auch wahrnehmen und sehen, dass das gut ist zu glauben. Seht, und gesunde Lehre bringt uns ja nur dann etwas, wenn wir sie hören, annehmen und umsetzen. Also die beste Wahrheit nützt ja nichts in meinem Leben, wenn ich es nicht umsetze. Jesus sagt es ja immer sehr deutlich und sehr drastisch. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, auch einer klugen Frau, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Ein weiterer Aspekt, wie wir uns gesund entwickeln können, ist natürlich, gesunde Lehre führt immer zur Gemeinschaft. Ich wohne an der Schweizer Grenze und da gab es früher einen Kurs, der war in Mundart. Ich weiß nicht, ob ihn allen hier am Oberrhein verstehen würden dann, aber der Text ist eigentlich, worum geht's nicht als Solo-Christ? Die Aussage war, dass wir nicht als Solo-Christen leben können. Und wir sehen das ja auch von Jesus. Der hat seine Jünger nicht nur unterwiesen, sondern er hat auch mit ihnen gegessen. Und als sie mal wenig Fische gefangen haben, hat er gesagt, jetzt fahrt nochmal bitte raus und macht's Netz auf die Seite und dann habt ihr ganz viel Lohn und auch was zu essen. Und eine Predigt, die mir in jungen Jahren, ich habe sicher in meinem Leben Dutzende Predigten gehört, aber eine Predigt, an die ich mich gut erinnern kann, da hatte Max Stepfer seinerzeit gesagt, wenn du nur die Fischgräten hast und nur die Krumen vom Brot, Jesus kann was draus machen. Also auch, hat mich sehr ermutigt damals. Aber wir wissen von Jesus, er hat Gemeinschaft gelebt. Und das wäre so das Bild von unseren Muskeln und Bändern. Wer so mal einen Bänderriss hat dabei, das funktioniert an dem Gelenk nicht mehr so gut, wenn das nicht gut ist. Und so gibt auch die Gemeinschaft den nötigen Zusammenhalt, den wir brauchen als Christen. Denn wenn wir alles wissen, aber es nicht miteinander tun und leben als Gemeinde, dann bringt es am Ende nichts. Und wir haben ja gelesen in der Apostelgeschichte, sie blieben in der Gemeinschaft. Und manchmal muss man es wieder lernen, mit Menschen gemeinsam unterwegs zu sein. Weil Menschen können manchmal auch anstrengend sein. Und wie wir feststellen können, in unseren Gemeinden sind nicht nur so Leute, die wir so ganz badisch finden. Aber das ist ja gut, weil ein schleift, schleift er den anderen und da werden wir da ähnlich an das Bild. Und die erste Gemeinde, das können wir auch lernen, hat ja nicht individuell gelebt, sondern sie haben miteinander gelebt. Sie haben einander erzählt, was sie mit Gott erlebt haben. Und deshalb essen wir auch in der Gemeinde zusammen. Deshalb trinken wir Kaffee mit und ohne Koffein, mit Tee und mit Mineralwasser, um nachher zu erzählen, was wir mit Gott erleben. Ist doch so spannend, was Menschen mit Gott erleben, wie sie im Alltag unterwegs sind mit ihm. Oder man tut sich nochmal über die Predigt austauschen, nicht im Sinn, sie war gut oder schlecht oder es hat mich interessiert oder nicht, sondern welchen Benefit nehme ich raus, was hat mich angesprochen. Oder wenn wir in der Bibelstunde oder wenn ihr Kleingruppen habt, da redet man ja übereinander, da hören wir einander zu, wir beten füreinander. was wir hier auch sehen im Wort Gottes, der Heilige Geist hat den Schreiber des Neuen Testaments inspiriert, dass sie den Begriff Ekklesia, was so viel bedeutet wie die Herausgerufenen, auch für die Gemeinden nehmen. Und das Wort Ekklesia findet ihr 22 Mal im 1. Korintherbrief. Und dieser Begriff Ekklesia kam eigentlich aus der säkularen Welt und wurde schon im 5. Jahrhundert vor Christus verwendet. Und es war ein säkulärer Begriff. Er wurde für die Volksversammlung aller rechts- und wehrfähigen Bürger einer Stadt genommen. Und es gab damals im Jahr wahrscheinlich mehrmals eine Ekklesia, wo die Leute zusammenkamen, um Götter zu verehren, um wichtige Dinge zu besprechen, wie zum Beispiel die Einbürgerung von neuen Bewohnern oder für Abstimmung. Das war die Ekklesia. Auch die hatten damals schon Bürgerlisten aller wahl- und stimmberechtigten Bürger, sonst kann ich ja nicht abstimmen. Und für die für die erste Gemeinde war es klar, in der Ekklesia Gottes, in der Gemeinde zu sein, bedeutete, dass man wusste, wer dazugehört und wer nicht. Diese Art von Mitgliedschaft war in der Gemeinde selbstverständlich, genauso wie die Taufe. Man wusste, die gehören zur Gemeinde. Auch wir haben ja ein Mitgliedersystem. Es soll und darf klar sein, wer gehört zu uns, wer gehört zur Gemeinde. Ich weiß, wir leben ja in einer sehr individualistischen Gesellschaft, aber wenn es um so eine wichtige Sache wie die Nachfolge Jesu geht, wenn es so eine wichtige Sache gibt wie Gemeinde, weil die Gemeinde ist ja der Lieblingsgedanke von Jesus, dann ist es doch richtig zu wissen, wer gehört dazu und wer nicht. Und ihr wisst ja, echte Verbindlichkeit kommt von Verbinden. Wir wissen das in vielen Bereichen. Verbindlichkeit ist wichtig. Mit unserem Ehevertrag, oder was heißt, wir haben keinen Vertrag, wo wir geheiratet haben, da sind wir eine Verbindung eingegangen, vor dem Standesamt und vor Gott. Und haben damit deutlich gemacht, wir leben verbindlich miteinander zusammen. In guten wie in schlechten Zeiten. Wobei wir nur gute hatten. Ja, okay. Ihr müsst meine Frau fragen, sonst kommt es gut. Also Beziehung braucht immer Klarheit und Zugehörigkeit. Und in solchem Kontext lerne ich auch Liebe zu empfangen und auch zu geben. Und so werde ich auch im Glauben reich. Gesunde Lehre, das haben wir heute schon ganz oft gehört, führt auch immer zum Gebet und zur Anbetung. Ohne unser Atmungssystem können wir nicht leben. Weil unsere Atmung uns unseren lebenswichtigen Sauerstoff in unseren Körper bringt und das CO2 wir ausatmen können. Und gesunde Lehre führt nicht nur dazu, dass wir das Wort Gottes studieren, dass wir in Gemeinschaft leben, sondern dass wir auch Gott gemeinsam loben und ehren und preisen und miteinander beten. Und die Bibel spricht auch in der ersten Gemeinde viel vom Gebetsleben. Für sie war Beten wie Atmen. Und wir sehen, die haben verschiedene Arten von Gebet gehabt. Ich möchte nur ein paar nennen. Da kennen wir das Stoßgebet vom Stephanus, während er gesteinigt wurde. Hat er noch beten können, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das war ja ein Stoßgebet, eine große Herausforderung, eine Anfechtung. Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, wenn wir gesteinigt werden würden. Und dann sehen wir, dass Gott ihm zur Seite stand und Gott ihm eine Sicht vom Himmel gegeben hat. Er sah Jesus zur Rechten Gottes. Dann wissen wir, dass die erste Gemeinde sehr bald verfolgt wurde. Die haben zusammen gebetet. Wo es große Widerstände gab, riefen sie zu Gott. Also sie haben zu Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde gerufen, als dass er ein lebendiger Gott ist. Und was mir an diesem Gebet von der ersten Gemeinde gut gefällt, die haben jetzt nicht gebetet, Herr, du weißt, die verfolgen uns und das ist ganz schlecht und bitte nimm die Verfolgung weg, sondern sie haben gebetet, dass sie Mut bekommen, dass sie sein Reich bauen können, dass sie Mut bekommen, Zeugnis zu geben, dass sie Mut bekommen, den Glauben an Christus zu bekennen. Und mit diesem Gebet wollten sie eigentlich deutlich machen, wir gehen in die Offensive, wir lassen uns nicht einschüchtern. Dann haben sie auch gebetet in den Häusern, haben wir auch gelesen. Und was ich auch so schön finde, auch die haben manchmal Zweifel gehabt an Gott im Gebet. Das sehen wir in der Geschichte, Petrus war im Gefängnis, was macht die Gemeinde? Sie betet für ihn. Und sie betet für ihn, dass er freikommt. Und was denn verwunderlich ist, als er dann wirklich an der Tür geklopft hat, hat ihm niemand aufgemacht. Weil sie haben gemeint, da steht ein Geist, ein Engel, keine Ahnung was, aber der muss eigentlich im Gefängnis sein. Trotzdem hat es, und so groß ist ja Gott, hat das Gebet von der Gemeinde erhört. Er sieht auch manchmal unseren Unglauben und er hört uns doch. Aber für Gott ist wichtig, dass die Gemeinde zusammensteht und betet. Dann ist er da. Er stellt sich zu seinen Verheißungen. Jesus sagt ja ganz deutlich, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, ist er mitten unter ihnen. Ohne dieses Atmungssystem, bei dem wir lernen, auch Gott zu heben, Gott anzubeten, in unser Anliegen, ihm zu vertrauen, wird sich unser Glaube nicht gut entwickeln. Und Anbetung ist nicht nur am Sonntagmorgen ein Part, sondern Montagmorgen, 5:30 Uhr, Wecker klingelt, Arbeitstag vor uns. Dann heißt Gott anzubeten mit unserem ganzen Sein. Da geht es nicht nur um Lieder singen. Ich singe gerne Lieder. Der ganze Gottesdienst könnte von mir sein, dass wir Lieder miteinander singen und Gott und ehren und preisen. Aber meine Anbetung hat auch noch ein paar andere Aspekte. Gesunde Lehre führt auch immer zu Bekehrung. Das möchte ich uns echt ermutigen, weil dass Menschen zum Glauben kommen. Unser Körper braucht immer neues Blut. So kommt auch durch Bekehrung ein neues Leben hinein. Hier in der ersten Gemeinde war es so, dass der Herr täglich dazu getan hat. Wir wissen, dass Bekehrung zu Jesus nicht so einfach passieren. Das ist auch schon festgestellt. Wenn dem nicht so wären, wären unsere Gemeinden voll, sage ich jetzt mal so. Und es geht ja darum, Menschen müssen ja nicht nur das Evangelium hören, sondern sie müssen es auch miterleben können. Sie müssen es sehen und verstehen, bevor sie glauben können. Sie dürfen doch, wir sind der Brief Gottes an sie. Wir sind in unserem Land, braucht es ziemlich lange, bis sich jemand bekehrt. Es gab eine Studie, die ist noch gar nicht so alt in der Schweiz, dass es 5 bis 10 Jahre braucht, bis sich ein Mensch bekehrt. Manchmal kürzt Gott natürlich ab und es gibt Spontanbekehrungen, gar keine Frage, ich möchte uns da nicht entmutigen. Warum? Weil es in unserem Land den Menschen eigentlich relativ gut geht. Wir leben sie sind geprägt von einer postmodernen Denkweise, wo man ja Gott nicht braucht. Und deshalb braucht es Zeit, bis Menschen verstehen, dass sie Jesus brauchen. Und unser Auftrag ist, wird Jesus auch bei uns Glauben finden, wo wir Menschen sind, die nicht aufhören zu beten für die Verlorenen. Die Versuchung in unserem Land ist ja, durch den Materialismus und andere Dinge, dass wir uns auch als Christen manchmal bequem machen und uns nur noch um unsere Luxusprobleme manchmal drehen. Und aber dabei vergessen, und das sage ich mir persönlich selber auch, da gibt es Menschen, die kennen Jesus nicht, die keine Ahnung haben, dass er sie erretten möchte, von seiner Macht Menschenleben zu verändern und zu erneuern. Und Jesus möchte die Gemeinde dazu gebrauchen und dazu möchte er uns auch viel Mut geben. Weil die Konsequenz ist ja, wenn einer nicht an Jesus glaubt, die ist ja eine sehr drastische. Und da möchte ich uns und euch auch Mut machen. Wir Christen haben doch etwas, was die Welt nicht hat. Und das ist eine echte Liebe zu anderen Menschen. Das kannst du im Umgang mit Menschen spüren, wenn sie merken, dass du Interesse an ihrer Person hast. Dann öffnet das Herzen. Und diese Liebe können wir doch weitergeben. Weil die Schrift sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und was ist das Anliegen von Jesus? Was ist das Anliegen von Gott? dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das Anliegen von Gott ist, dass niemand verloren geht. Und es darf auch unser Anliegen sein. Ist doch schön, wenn Menschen gern mit uns zusammen sind, nicht weil wir sie nach jedem zweiten Satz bekehren wollen, sondern dass sie an unserem Leben sehen, wie wir mit Gott leben, was der Glaube in unserem Leben ausmacht und dass wir uns ihnen öffnen und für sie da sind, auch ihre Nöte nahewehen und für sie beten. Natürlich darf man sich auch fragen, will ich dich bekehren? Halt nicht so platt, aber dass man da auch zum Punkt kommt. Ihr wisst, wie ich das meine. Und da möchte uns Gott viel Mut machen. Weil ich habe ja auch immer gesagt, ja weißt du, Heiland, du weißt ja, ich bin ja so ein Introvertierter, vor Menschen stehen. Oh je. Und dann hat ein Arbeitskollege einen sehr wichtigen Satz für mich persönlich gesagt. Thomas, ich bin so froh und deshalb bin ich auch gern mit dir zusammen, dass du mich nicht missionieren tust. Aber in dem Satz, nicht missionieren tust, impliziert ja, dass er verstanden hat, was mir wichtig und wertvoll ist, was der Glauben für mich bedeutet. Also, Jesus kann auch introvertierte Menschen benutzen. Weil es gibt ja Leute, die sprechen, das bewundere ich, die kommen zu Menschen hin, die sprechen zwei Leute mit Menschen, die sie nicht gar kennen und sind gleich beim Evangelium. Das bewundere ich. Das kann ich nicht, da könnt ihr gerne für mich beten, dass der Herr mir für das Salbung gibt. Ich möchte mich dahinter auch nicht verstecken, aber ich möchte damit nur ausdrücken, Menschen spüren, wenn du Interesse an ihnen hast. Und wenn wir sie mit den Augen Gottes sehen. Ich wünsche mir natürlich, dass mein früherer Arbeitskollege sich bekehrt, doch gar keine Frage. Aber den Kontakt mit ihm zu halten, dass er mich nicht meidet, sondern dass er, wir treffen uns ab und zu und wen wundert's zum Kaffee trinken, aber das ist okay so. Genau, also ich möchte uns Mut machen, dass Bekehrung nicht irgendwas ist, wo die stattfinden kann, sondern mir geht es auch nicht primär, dass sie dann zu uns in unsere Gemeinde kommen, sondern dass sie Jesus Christus kennenlernen, dass sie in Beziehung mit Gott leben, um das geht es, dass sie errettet sind. Wenn sie dann bei uns in die Gemeinde kommen, sind wir natürlich auch dankbar. Und ein letzter Gedanke, könnt ihr schon mal durchschnaufen. Gesunde Lehre führt auch immer zur Ehrfurcht. Wir wissen, in unserem Körper gibt es ein sogenanntes Immunsystem, das schädliche Viren und Bakterien bekämpft. Und das ist ein Bild für mich, ein Bild für die Ehrfurcht Gottes. Weil die Ehrfurcht Gottes sagt uns zumindest das Wort Gottes, wenn wir Gott fürchten oder ehrfürchtig ihm dienen, dass wir das Böse meiden. Es ist doch interessant, dass die Bibel sagt, dass die Gemeinde eine tiefe Ehrfurcht ergriffen hat. Und das sehen wir im zweiten Kapitel, im 43. Vers. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und dann kommt es, und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Das ist doch das Schöne bei Gott, wenn er merkt, da ist ein Respekt für ihn da, dass er dann Wunder und Zeichen geschehen lässt, große und kleine. Also ihr müsst, Wunder fängt nicht bei der Totenauferstehung an, sondern ein Wunder fängt auch an, so wie es die Marin erzählt hat, wenn die Mama von der Marin und der Sabine, wenn sie im Krankenhaus besser geht, durch eure Gebete, durch die Gebete von der Gemeinde. Wenn wir Gott ernst nehmen, auch seine Größe und seine Möglichkeit ernst nehmen, dann kann sich Gott offenbaren. Sprüche 9, Vers 10, kennt ihr alle auch sicher. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Also sich auch auf die Weisheit von Gott zu verlassen. Jetzt könnte ich natürlich am Schluss fragen, wer möchte sich geistlich gut entwickeln? Dann weiß ich, das ist eine rhetorische Frage, das will wahrscheinlich jeder drin. Aber dass wir wirklich eine Liebe wieder zum Wort Gottes haben, dass wir nicht nur einen Vers suchen, wenn es uns schlecht geht, das darf man auch, das soll man auch, deshalb ziehen wir Losungen, aber dass wir in erster Linie auch das Wort Gottes lieb haben und dem Wort Gottes Antworten suchen. Dass wir auch als Gemeinde, dass wir als Einzelperson auch die Absichten Gottes kennenlernen und wissen und auch verstehen, was ist dran für uns? Gott, was ist jetzt dein dein Plan für mein persönliches Leben, was ist der Plan für uns als Gemeinden? Und wir dürfen doch danach trachten, Gott immer besser zu verstehen und ihn immer besser kennenzulernen. Darum beten wir, darum sind wir gemeinsam unterwegs. Und wie ich schon im Psalm zitiert habe, die Summe deines Wortes ist die Wahrheit. Steht im Psalm 190, Vers 160. Und da möchte ich den Punkt setzen. Mit dem wollte ich heute Morgen euch segnen. Und ich wünsche euch Gottes Segen und möchte zum Schluss auch noch beten, dass Gott es in eurem Herzen festmacht und dass ihr Gott auch eine Antwort gebt. Heiland, ich danke dir auch für diesen Morgen. Danke, dass du willst, dass wir uns gesund entwickeln. Danke, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen, dass wir nicht alleine unterwegs sind, dass es da Menschen gibt, die für uns und mit uns beten. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir, dass wir dich zu dir beten dürfen, dass wir dich anbeten dürfen. Danke, dass du uns auch Menschen ins Leben stellst, Herr, denen wir von dir erzählen dürfen. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass Menschen sich bekehren durch unser Leben, dass Menschen sich bekehre, weil du dich ihnen offenbarst. Herr, wir wollen dir da Raum geben und ich danke dir, dass du uns auch wieder ganz neue Ehrfurcht für dich und dein Wort gebe. Herr, dein Wort ist die Wahrheit, du selber bist die Wahrheit. Herr, wir orientieren uns an dir und danken dir. Und ich danke dir, Jesus, auch für die Gemeinde hier vor Ort in La, möchte ich bitten, dass du das Leitungsteam segnest. Und ich danke dir, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen und dass wir im Reich Gottes arbeiten dürfen. Danke für dieses Vorrecht, Jesus, und danke auch für dein Wort. Amen. Amen. Daniel, ich darf dir übergeben.
Ja, vielen Dank, Thomas. Dann darf ich euch entlassen, entweder zum Essen oder nach Hause, je nachdem, wie ihr Zeit habt. Der Herr segne euch, behüte euch und lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Shalom und gesegnete Woche. Ne?